Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Liquid, Ihr digitaler Vermögensverwalter. Einsame Spitze urteilt das Wirtschaftsmagazin Kapital und kürt Liquid zum besten Vermögensverwalter in Deutschland. Modernste Technologie und marktführende Konditionen kombiniert mit der Erfahrung von HQ Trust, den Anlageexperten der Familie Harald Quandt. Erfahren Sie mehr auf liquid.de, liquid.de und ermitteln Sie in wenigen Minuten Ihren persönlichen Anlagevorschlag.
Episode 76, lieber Defner, und für dich läuft's so gut. Die es Märkte läuft, hossieren.
Die Jahresendrallye.
Da hast du keinen Grund zu klagen. Und niemand muss heute fürchten, dass du einen 18-minütigen Monolog über die Mietenbremse bzw. diese Mietendeckelgesetz irgendwas hier hältst. Insofern, die Märkte sprechen für dich.
Wunderbar. Ich habe mich auch wieder beruhigt. Wir haben uns heute schon ein bisschen vorher mit Smalltalk warm geredet. Ja. Muss ich mich heute nicht auf Betriebstemperatur. Ich habe es mir selber angehört und dachte, nee, es war wirklich ein Ticken zu laut und ein bisschen zu lang und zu laut und zu leidenschaftlich, aber irgendwie, da ist der Gaul mit mir durchgegangen, da habe ich rot gesehen sozusagen, Sozialismus rot und das war beim letzten Mal, also Mietendeckel, die Position ist klar, brauchen wir nicht mehr wiederholen.
So ist es. Und diesmal wollen wir auch wie in guter alter Tradition nämlich zwei Themen diskutieren, deswegen soll es am Anfang auch nicht so lang gehen, aber muss sagen, deine Wetten, mit denen sieht es derzeit sehr gut aus, der DAX an der 13.000, wir haben seit Jahresanfang 22,6% zugelegt, die Wall Street auf Rekord und so weiter.
Es läuft.
Aber du weißt immer, kurz bevor die Rallye kippt, gibt es nochmal so einen letzten großen Anstieg und den würde ich sehen, so in der Halloween-Woche noch einmal, Trick or Treat.
Aber du weißt ja, jahreszeitlich sind wir jetzt gerade in der Phase, in der es eigentlich erst nach oben geht. Ne? Also der Crash-Monat Oktober ist vorbei, viele haben sich ja nochmal erinnert an den 24. Oktober 1929. Der Börsencrash, der damals Black Thursday den Wirtschaftsboom der goldenen 20er beendete. Ja, und das sind ja immer solche Daten, die dann immer noch mal im kollektiven Gedächtnis sind und weshalb die Anleger sagen, oh, Oktober, oh, da will ich noch nicht im Markt sein.
Das war genau vor 90 Jahren. Das Frappierende dieses Jahr war, dass die Tage haargenau die gleichen Tage waren wie damals 1929. Deswegen haben viele gesagt, oh, die Parallelen sind nicht nur 90 Jahre, sondern sind auch die Tage und jetzt werden wir das genauso sehen. Aber der eine Freitag ist schon vorbei, der schwarze Montag ist auch vorbei, schon ohne dass es gekracht hat. Insofern geht's
und insofern, und ich habe ja jetzt immer wieder darauf hingewiesen, bei meinen ganzen Wetten auf die Jahresendrallye, dass eigentlich unheimlich viel Geld im Markt ist, was eben für dieses Angstbarometer auch spricht, was dafür spricht, dass eben sehr viel Vorsicht und Angst und Zurückhaltung da ist und dass dieses Geld halt in zinslosen Zeiten auch früher oder später auch wieder in den Aktienmarkt strömen muss und wenn dann einfach die Herde erstmal rennt, die Bullenherde, dann müssen die anderen auch aufspringen, vor allem zum Jahresende, weil diese ganzen aktiven Fondsmanager natürlich dann in den Markt gezwungen werden, weil sie diese Rallye nicht verpassen dürfen, weil sie nicht am Jahresende da stehen können und sagen, hallo, ich habe aber 20% Cash hier im Depot und meine Performance ist irgendwie 10% plus, wenn der DAX dann vielleicht 25% oder 30% gemacht hat.
Apropos Geld, es geht natürlich bei dem Geld auch um die Notenbanken, da tritt ja ein großer Mann diese Woche zurück, Mario Draghi, darüber werden wir diskutieren.
Eines unserer Lieblingsthemen müssen wir natürlich dann nochmal diese Bilanz auch würdigen oder kritisieren, je nachdem, auf die Sichtweise und natürlich unser zweites großes Lieblingsthema von Anfang an in diesem Podcast. Tesla hat Zahlen geliefert, die sahen gut aus, die Aktie ist auch hausiert seitdem. Auch darüber werden wir reden. Und eine andere Lieblingsaktie von Holger Chapitz, die er entdeckt hat, muss man sagen, ganz zu einem frühen Zeitpunkt, wer damals eingestiegen ist,
ist immer noch im Plus.
Ja. Aber ich habe immer davor gewarnt und habe gesagt, das ist eine Blase, die wird auch platzen. Die Beyond Meat Blase. Da gab es jetzt gestern zum ersten Mal Zahlen, die sahen erstmal gut aus, muss man sagen. Ne?
Die waren über den Erwartungen, zumindest haben Gewinn auch gemacht.
Vor allem Gewinn doppelt zum ersten Mal Gewinn. Ja?
Ich glaube, letztes Quartal gab es auch schon einen kleinen Gewinn. Also sie waren schon so, ist immer die Frage, wie
also
man den Gewinn
macht. Reuters sagt zum ersten Mal einen Gewinn eingefahren.
Ja, aber ist immer die Frage, ob man das nach Sonderabzügen und so weiter. Ja, okay, da wird viel rumgefuddelt. Auch das werden wir bei Tesla nachher nämlich noch besprechen. Aber Beyond Meat, auf jeden Fall waren die Zahlen gar nicht so schlecht. Aber was man feststellt, die Aktie ist halt so hoch bewertet, dass da halt Sachen eingepreist sind. Da muss das Unternehmen schon wahnsinnig über den Erwartungen liegen. Das war es dann nicht.
Also deswegen, die Umsatzprognose wurde nochmal angehoben und alles war über den Erwartungen des Marktes. Aber Es hat eben nicht gereicht. Nachbörslich ist die Aktie um 10% abgeschmiert und vor allem sie ist wieder unter die 100-Dollar-Marke.
Unsere Wettgrenze.
Das ist ja unsere Wettgrenze. Ich sage, dass sie am Ende des Jahres unter 100 Dollar notieren wird. Und was hat sozusagen die Anleger verstimmt, dass sie sagen, aufgrund der zunehmenden Konkurrenz auf dem Markt der Fleischersatzhersteller, wer hat es gesagt? Der Defner hat immer wieder auf diese...
Klingt so ein bisschen wie Tesla. Ja. Gut, egal, lies weiter. Die zunehmende Konkurrenz haben die auch.
Aber
das ist mein Tesla.
So einen veganen Burger Beyond zu entwickeln. Ist dein Tesla. Ja, aber lass uns später über Tesla reden. Ja, jetzt sprechen wir erstmal über Beyond Meat. Also, zunehmende Konkurrenz auf dem Markt der Fleischersatzhersteller. Und ich habe immer wieder darauf hingewiesen, die Großen gehen in den Markt, Nestle und Co. Deswegen will Beyond Meat jetzt zunehmende Rabatt- und Werbeaktionen anbieten. Und das heißt natürlich dann geringere Margen in Zukunft, wenn man Rabatte in die Rabattschlacht geht sozusagen. Und das ist kein gutes Zeichen. Und du sagst ja immer, die haben so ein wahnsinniges Alleinstellungsmerkmal, haben quasi ein Monopol.
Geh mal zu McDonald's und iss mal diesen veganen Burger, den es von Nestle da gibt. Und der schmeckt so trocken, langweilig, so richtig gestrig. Und wenn du glaubst, dass dieses Firma Nestle, die jetzt irgendwann auch mal mit so einem veganen Ding rauskommen, weil der ein bisschen leckerer ist als den sie jetzt an McDonald's liefern, wenn das irgendwie besser sein soll, ich weiß es nicht. Da würde ich lieber den Beyond Meat nehmen.
Also geh mal einfach hin, jetzt schon mal diesen müssen für ihr unglaublich einzigartiges Produkt, spricht das nicht unbedingt für das Produkt. Wir werden das weiter verfolgen, aber auf jeden Fall auch hier gab es...
aber die könnten nächstes Jahr sogar eine 500 Millionen Umsatz machen und dann wären sie nur noch mit einem Umsatzvervielfacher von 15 bewertet. Ist immer noch sehr hoch, gebe
okay,
ich zu.
Okay, aber das ist mal was anderes.
Aber es ist schon nicht mehr diese wahnsinnig hohen Bewertungen. Wir hatten ja mal eine 30-faches und das ist nicht mehr ganz so hoch.
Ja, und natürlich kann man eine Burgerproduktion auch leichter hochfahren als eine Autoproduktion, das ist auch richtig. Aber ansonsten sind die Vergleiche zwischen Autohersteller und Burgerproduzenten dann ein bisschen
schwierig. Wo es so schlecht für mich aussieht, muss ich wenigstens eine Mail, die wir bekommen haben, vorlesen. Und da hat jemand geschrieben, hallo Holger, ich bin begeistert. Antwort vom Moderator persönlich, vielen Dank. Das ist mein Bulle der Woche. Wenigstens einen Bullen kriege ich hier. Weil ein Jochen hatte geschrieben, er wird demnächst sich in die Einsamkeit zurückziehen und wollte noch ein paar Bücher mitnehmen. Und dann habe ich ihm ein paar Empfehlungen geschrieben. Und er war begeistert.
Was hast du denn empfohlen? Dann kannst du ja vielleicht jetzt, bevor du jetzt eben einzeln schreiben musst, auch kurz noch
die
Bücher für die Einsamkeit
empfehlen. Ich finde ja Biografien gut, die von Buffett, den Schneeball, Leben wie ein Schneeball, den hatten wir auch schon mal besprochen. Da habe ich gesagt, wenn er dem Defner huldigen will, kann er auch noch den Elon Musk mitnehmen. Und dann habe ich noch ein paar Hörbücher. Moby Dick gelesen von Christian Brückner, wahnsinnig lang, aber auch wahnsinnig spannend. Und dann noch von das Buch,
Christian Brückner ist ja die Stimme von Robert De Niro, der auch bei Welt viele Dokus vertont. Er ist ja so eine Dokustimme, der ganz viele Dokus vertont.
Und Willkommen in Lakeside, das war das andere, genau. Das andere Buch, das ist von Xenia Lachner, das ist so ein Münchner Schauspieler. Bei einem Hörbuch kommt es immer auf die Stimme an. Und da
ich auch.
Deswegen, diese Robert De Niro-Stimme ist
wie beim
schon...
Podcast, ne?
Gut, okay.
Achso, und dann gibt es übrigens noch unseren Alltime-Klassiker zu ETFs, die Revolution der Geldanlage.
Hast du wieder mitgebracht?
Den habe ich
heute
deswegen
hier
mitgebracht, weil es gab ja auch eine andere Frage von Robert.
Ja.
Und zwar hat er gesagt, er spart auch jetzt schon immer schön fleißig in ETF-Sparplänen an, wie wir das immer empfehlen, und hat jetzt eine Erbschaft von 250.000 Euro gemacht. Was wollen wir denn da empfehlen? Also 250.000 Euro ist natürlich schon ein Batzen Geld. Ne? Und da hat er zum einen gemeint, ja, soll er jetzt anlegen oder soll er noch warten, bis die Rezession kommt, die da Chapitz immer vorhersagt. Also da muss man...
Wo wir schon drin sind, möglicherweise.
Und dann erst noch offiziell die Zahlen bekommen. Aber die aber auch schon längst meiner Meinung nach ja im Aktienmarkt eingepreist war und diese Rezessionsdelle, die wir da wahrscheinlich in der Konjunktur bekommen, ist, haben wir im Aktienmarkt ja schon sozusagen Ende letzten Jahres eigentlich hinter uns gelassen. Wenn es nicht noch viel, viel dicker kommt, dann ist es am Aktienmarkt schon meiner Meinung nach ausgestanden. Aber Markttiming ist immer so eine schwierige Sache und deswegen, gerade bei so großen Beträgen, würde ich da nicht versuchen, irgendwie den Markt zu timen, sondern einfach da auch wie beim Sparplanmodell in verschiedenen Tranchen einzusteigen, gestaffelt auf immer wieder 2 Monatsabstände oder sowas, finde ich, sowas kann man machen. Und da muss man natürlich grundsätzlich bei so einem großen Betrag schon ein bisschen mehr nachdenken, wie will man das diversifizieren.
Da geht es um Depot, da geht es nicht nur um so einen einfachen Sparer, MSCI All Country World, sondern da kann man wirklich auch in verschiedene Anlageklassen investieren.
Genau.
Da könnte man auch über Gold nachdenken, da kann man auch über Private Equity nachdenken. Ich habe einen spannenden Artikel über den Atomfonds gelesen, wie der anlegt. Und so in etwa würde man es
auch. Nur weil der jetzt nicht
anlegen.
So besonders erfolgreich ist.
Und Private Equity. Der hat schon relativ hohe Gewinne gemacht.
Aber ehrlich gesagt, ich finde Private Equity ist wirklich für einen Privatanleger auch mit solchen Summen noch nicht
geeignet. Nee, gut, geeignet. Für 250.000 wahrscheinlich noch nicht.
Da kommst du wirklich nur als institutioneller Anleger rein, weil da brauchst du schon wirklich größere Summen. Aber ich finde, da kann man sich schon mal beraten lassen. Da würde ich einen Honorarberater empfehlen, der aber schon auch mit ETFs dann prinzipiell anlegt. Oder eben auch das Buch von Heller, Die Revolution der Geldanlage. Ich habe mal geguckt, was der empfiehlt auch so ein bisschen was für größere Depots. Und er sagt halt, je größer das Depot, desto mehr Indexbausteine eines ETFs sollte man, ETF-Bausteine sozusagen sollte man haben. Und dann sagt er zum Beispiel, ein 50.000 Euro Depot, da will er jetzt nicht nur ein MSCI Welt, sondern da splittet er direkter auf in die Regionen, also MSCI Europe, MDAX, MSCI USA, Small Caps will er mit drin
Small
haben.
Caps ist dann wichtig.
Er will Asien extra mit drin haben, er will die Emerging Markets extra mit drin haben und so weiter und so fort. Und dann hat er auch so ein bisschen Global Real Estate, also Immobilien-ETFs mit drin und hat auch noch ein bisschen Staatsanleihen mit drin. Wie gesagt, da waren wir ja immer davor, weil wir sagen, da gibt es eine große Blase möglicherweise, muss man wirklich aufpassen, aber ein bisschen was kann man da auch mit reinnehmen. Aber ich würde an der Stelle, also alles jetzt nur in einen MSCI All Country World oder sowas zu legen, ist sicherlich, das wäre bei so einer großen Summe nicht gut. Und wenn man sozusagen das kleinste Maß an Diversifizierung im Aktienmarkt sollte man auf jeden Fall machen und ein MSCI Welt nehmen und einen MSCI Emerging Markets, damit man wirklich da ein bisschen mehr Gewicht auf die Emerging Markets hat.
Da habe ich nachher sogar meinen Bullen der Wochen, geht davon in die Richtung. Insofern haben wir da noch einen Tipp nachher. Ja.
Also das ist jetzt einfach ein paar Anregungen. Wir können wirklich für so große Summen hier keine Vermögensberatung
und
machen.
Zuerst kann man das Buch sicher kaufen. Wie
genau,
viel kostet
das Buch kann man sich kaufen. Aber es ist da auch natürlich nicht direkt gesagt, nimm 10% von dem und 10% von dem. Da muss man sich schon ein bisschen selber sozusagen Gedanken machen. Aber das ist eine gute Basis, um sich diese Gedanken zu machen. Oder man geht mal zu einem Honorarberater.
Ja, aber erst das Lesen, damit man auf Augenhöhe nämlich mit dem sprechen kann. Weil sonst kommt man vielleicht an den Falschen, merkt es nicht. Aber wenn man das Buch gelesen hat, da weiß man auf jeden Fall.
Und all das lernt man übrigens in der Serie Mein Geld bei Welt.
Ja.
Da gibt es ja viele Artikel jetzt, die auch online abrufbar sind von Holger und seinen Kollegen zum Thema Geldanlage. Und das ist genau das Richtige. Ich glaube, da gibt es sogar auch von Frank Stocker. Hat er nicht auch
der
noch
hat über
was
ETFs
geschrieben?
Diesmal geschrieben?
Und hat
genau.
er nicht auch was über verschiedene Fälle von, da wurden auch ein paar sozusagen Szenarien.
Das hat der Kollege Seibel geschrieben.
Der hat
für verschiedene Menschen in verschiedenen Lebenslagen hat
mit
er auch
verschiedenen
so
größeren Geldsummen. Da gibt es auch mal was mit größerem Erbe und so weiter. Ne?
So
und natürlich
es.
Kann man auch über Immobilienanlagen und so weiter nachdenken, aber nicht in Berlin.
Nee, ach, ich weiß nicht, ob die Immobilie als Altersvorsorge jetzt noch mit dieser politischen Unsicherheit noch
mit der
taugt.
Politischen Unsicherheit, mit Mietendeckel, der ist ja, wie
mit
gesagt,
der Bewertung
der macht den Anfang in Berlin und wird wahrscheinlich bundesweit ausgerollt, da muss man mit rechnen und die Preise sind teuer, also dann lieber doch in ETFs gehen und dann ist man auch flexibel. Und kann
man
ja
auch nicht 25 Millionen irgendwie geerbt, sondern nur 250.000 insofern.
Genau. Okay,
gut.
So viel dazu, dann ja, haben wir auch, wir können auch wieder direkt in unsere Bullen und Bären einsteigen.
Eine Sache, das muss ich sagen, weil es gibt ja deine Idee von zukünftiger Wirtschaft, ist ja immer mehr ausgeprägt, dass wir brauchen eine europäische Champions-Industriepolitik. Und jetzt habe ich wenigstens bei unserem Welttransformationsgipfel, den wir letzte Woche hatten, war Christian Lindner da, der FDP-Chef. Und das war der erste Mal wieder, der gesagt hat, wir wollen keine staatliche Industriepolitik. Und der hat nämlich gesagt, in Berlin schafft es die Politik nicht, einen Flughafen zu bauen. Woher kommt dann aber die Staatsgläubigkeit und diese Marktskepsis? Und er hat auch beispielsweise gesagt, er hält staatliche Subventionen für eine Batteriefabrik für komplett falsch. Gezeigt hätte beispielsweise diese ganze Solar-Sache im Osten, die wir damals aufgebaut haben, dass es halt nicht funktioniert, wenn du was mit Subventionen aufbaust. Wenn dir die Subventionen wegfallen, ist es nicht wettbewerbsfähig aus sich selbst heraus. Und deswegen sagt er, lass mal lieber das System. Und dann hat er noch ein Beispiel gebracht aus Südkorea, wo die ja so riesengroße Konzerne haben, diese Chaebols. und meinte, die versuchen gerade das deutsche Modell zu kopieren, das sind nämlich eher kleinere, haben nicht mehr so abhängig sind von den großen Konzernen und deswegen, warum wir in die Gegenrichtung gehen sollen, war eben nicht wirklich nachvollziehbar und deswegen, das war der einzige, den ich jetzt dazu in die Richtung gehört habe, alle anderen sagen ja immer, oh, wir müssen ja gegen China und Amerika und wir müssen große Konzerne machen und weiß ich nicht was und das wollte ich wenigstens noch.
Wolltest du?
Den einsamen Rufer in
aber
der
ich
Wüste
finde,
muss man auch mal eine Stimme geben.
Ja, es muss das Liberale schon auch noch.
Ja.
Ja, schade, dass er nicht in die Regierung gehen wollte, hätte er seine Vorstellung umsetzen können.
Aber er hat gesagt,
können,
er würde sofort eintreten.
Jetzt würde er sofort, eintreten. Ja, er ist auch noch lernfähig, ja.
Er sagte, wenn die mich anrufen, dann würde er sofort auch diese Sonntag 23 Uhr, an der Stelle wird er weiterverhandeln.
Wird er weiterverhandeln, sofort auch sofort. Mit den Grünen, ja.
Auch mit den Grünen, ganz genau.
Ja, ist also wunderbar. Insofern, auch Christian Lindner ist lernfähig, ist halt noch ein bisschen jung und impulsiv, da schmeißt man manchmal hin, wenn man beleidigt ist.
Dummgelaufen, das hätte so gut werden können.
Er hätte eine große Koalition verhindern können, ja.
Und die haben jetzt, wir haben zwei Jahre jetzt, wir hatten Halbzeit und diese Bilanz
ist die ist verheerend, da sind wir uns ja einig, ja. Und sozusagen noch mehr Sozialwahlgeschenke wurden verteilt und noch weniger wurde für die Wirtschaft gemacht. Ja, das ist so. Aber ich meine, die Politik, aber wenn man schon keine Batteriefabrik subventioniert, dann könnte man aber wenigstens halt flächendeckend Ladesäulen bauen, weil das kann ein Hersteller einfach nicht. Tesla macht das zwar, aber man sieht, die anderen haben dadurch enorme Nachteile. Und wenn es jetzt einfach mal flächendeckend Ladesäulen gäbe, dann würden sich die Deutschen halt einfach auch leichter tun, E-Autos zu kaufen. Die Regierung hatte irgendwann mal ein Ziel, 2020 eine Million E-Autos auf den Markt zu bringen, hat nichts dafür getan. Wenn ich so ein Ziel ausgebe, muss ich halt auch was für das Ziel machen. Und wenn es überall Ladesäulen gäbe, dann würden sich die Deutschen auch leichter tun, hätten sie nicht diese Angst, irgendwo liegen zu bleiben.
Aber jetzt kommt der Winter, die Minusgrade. Da bin ich mal gespannt, wie viele Teslas dann auch liegen bleiben, wenn nämlich die Minusgrade sind. Heute Morgen bin ich schon mit der S-Bahn hierher gefahren, mit dem Fahrrad. Und da waren schon einmal Minusgrade und schon fuhr die S-Bahn nur noch mit der halben Geschwindigkeit. Und das ist ja wahrscheinlich bei E-Autos nicht anders, wenn dann irgendwie die Batterie halb leer ist.
Ja, du kommst ja auch immer zu spät mit deinem Fahrrad, auch ohne Batterie. Je kälter es wird,
desto
mehr Warmtemperaturen. Also da ist es dann auch egal. Aber über Tesla ist ja gleich noch zu reden.
So ist es.
Vorher haben wir unsere Bullen und Bären individuell zu vergeben.
Du fängst an. Nein, du fängst wie immer an mit deinem Bullen.
Mit meinem Bullen?
Mit deinem Bullen. Nein, du fängst immer an mit Bullen.
Manchmal
hast du ganz nach hinten gepackt?
Nee, ich würde eigentlich eher mit Bären
mit den Bären anfangen.
Aus aktuellem Anlass.
Wie du möchtest.
Es ist ja mal wieder Weltspartag in dieser Woche.
Trick
am
or treat.
Am 30. Oktober. Das war früher natürlich sowas, schon ein Fest. Also ich kann mich immer noch gut erinnern an die Schulzeiten. Da hat man von der Sparkasse seine Sparbüchse gehabt. Die war richtig aus festem, gutem Metall. Und das hat man das ganze Jahr gefüttert. Und dann hat man es mit in die Schule genommen. Und dann wurde es ausgeleert und dann gezählt und eingetragen im Sparbuch und der Zins wurde dann irgendwann nachgetragen.
Das kriegt Mario Draghi jetzt deinen Bären, weil das nicht mehr möglich ist, weil er die Zinsen abgeschafft hat und die Kinder jetzt nicht mehr sparen können? Oder das was? Wer kriegt
den Bären?
Den Bären
kriegt der deutsche Sparer, weil sich natürlich die Zinsen anschaut, wie wir häufig schon thematisiert haben, geändert hat. Und aber der deutsche Sparer eben nicht die Lehren draus zielt und vor allem, weil der deutsche Sparer einfach wirklich auch man muss es leider sagen, doch etwas dumm ist, weil er seine Renditeerwartungen vollkommen falsch einschätzt. Also zum einen sparen die Deutschen, ich meine, sparen an sich ist ja schon mal löblich, aber man kann ja auch richtig und falsch sparen. Also grundsätzlich legen 3 von 4 Deutschen, also 74%, regelmäßig Geld zurück. Und das ist nur etwas weniger als vor einem Jahr mit 76%. Aber es gibt einen gewissen Realitätsverlust und ich beziehe mich jetzt auf eine Kantar-Umfrage im Auftrag der Postbank, die zu all diesen Ergebnissen kam, anlässlich eben des Weltspartages. Und denn die Deutschen legen immer noch ihr Geld hauptsächlich auf Girokonten an, auch wenn es da quasi keine Zinseinnahmen mehr gibt.
Das heißt quasi.
Also Nullzins. Nein, ich meine, irgendwo kriegst du halt noch 0,01 oder sowas, keine Ahnung. Aber eigentlich kriegst du Nullzinsen und da hast noch die Bankgebühren, die du eh bezahlen musst, also hast du schon quasi Minuszinsen. Das ist immer noch das Beliebteste. Und dahinter sind es die Sparanlagen mit 32% der Befragten und vor allem, jetzt kommt die falsche Renditeerwartung, die sich in dieser Umfrage gezeigt hat. Jeder dritte deutsche Sparer hat keinerlei Vorstellung, wie hoch seine Rendite ist und nur jeder vierte Sparer ist sich bewusst, dass er mit seinem Geld keine Gewinne erzielt. Junge Menschen scheinen besonders schlecht aufgeklärt zu sein. Jeder siebte der 16- bis 29-Jährigen, also unsere Zielgruppe, wobei unsere Zielgruppe natürlich ausgenommen ist, ja, die wissen es ja, und jeder siebte der 30- bis 39 rechnet mit einem Zinsertrag von mehr als 10% und das, obwohl 2 von 3 eben dieser Altersgruppe ihr Geld auf Girokonten anlegen und jeder zweite in klassischen Sparkonten. Also, sie rechnen mit 10% Rendite obwohl sie ihr Geld zu Nullzinsen auf die Bank legen. Und da ist natürlich...
Geiler Realitätsverlust.
Das ist ein Realitätsverlust und dafür gibt es mal einen Bären der Woche. Aber es gibt einen kleinen Lichtblick. Das Misstrauen der Deutschen gegenüber Aktien und Fonds scheint etwas zu schrumpfen. Laut der Umfrage legen inzwischen 30% ihr Geld an der Börse an. Im Vergleich zu 2018 sind das fast 10 Prozentpunkte mehr. Vor allem bei den 30- bis 39-Jährigen ist diese Form der Geldanlage beliebt. Heißt es, 41% von ihnen investieren in Wertpapiere. Und vielleicht haben wir da mit unserem Podcast auch ein bisschen was dazu beigetragen, dass vor allem in dieser Altersgruppe ETFs und dergleichen beliebter geworden sind, weil wir das hier immer wieder proklamieren und einfach zeigen, wie leicht es geworden ist. Wir hören ja von vielen Reaktionen, dass viele das machen.
So, mein lieber Defner. Aber ich muss jetzt mal sagen, uns sind auch die anderen Zielgruppen sehr lieb. Ältere Menschen.
Ja,
meine Mutter hat letztens wieder angerufen, die hört regelmäßig zu, die ist schon... fast 80. Insofern.
Absolut, absolut.
Ja, also jetzt sind hier nicht nur unsere Zielgruppe.
Also
wir
haben alle Leute und vielleicht die Jungen, die schreiben natürlich mehr bei Instagram und sind etwas aktiver und deswegen nehmen wir die vielleicht mehr wahr. Susanne Schöne, neulich ja schon mal erwähnt mit der Apple-Aktie. Unsere Wettermoderatorin hat mir dann auch noch erzählt, sie war neulich, die moderiert viele Veranstaltungen Land auf Land ab, war auf einer Landwirtschaftsmesse, glaube ich, hat sie moderiert und dann wurde es von ihm angesprochen und gesagt, Frau Schöne, Sie sind doch bei Welt gewesen. Kennen Sie eigentlich auch Defner und Schäpitz?
Ja, super.
Da waren wir die Stars, und hat gesagt, ja, über 50 war der Mensch, der Mann, und hört regelmäßig unseren Podcast und war ganz erfreut, dass sie Frau Schöne uns kannte und Geschichten aus der Wetterredaktion
erzählen konnte, wo sie dem Defner gegenüber sah. Eine schöne Geschichte, die immer kürzer als 5 Minuten dauert.
Weil
letzte Woche war die schöne Geschichte 5 Minuten.
Ja, weil ich ja mal unterbrochen wurde.
Ja. So gut. Also heute sind wir etwas knapper. Okay, dann komme ich zu meinem Bären der Woche. Den bekommt. Also gab es schon mal so einen ähnlichen Bären. Mein Bär der Woche geht an Softbank und ihren Chef Masayoshi Son. Und der hat einen der teuersten Aktionen zur Gesichtswahrung getätigt. Der hat nämlich WeWork vor der Pleite bewahrt und das war ja eins seiner großen Investments. Und
damit übrigens, das muss ich jetzt ganz kurz einfügen.
Ja. Danke. Und darfst du gerne.
Eine Wette von Defner erfüllt sozusagen.
Das
ich habe ja gesagt,
ich hatte ja
WeWork
gewettet.
Wird nicht pleite gehen bis zum Jahresende, weil und ich habe ja auch, das war ja meine Annahme, gesagt, also und wenn es dick kommt, dann wird Softbank die retten, weil die haben einfach dazu viel Geld schon investiert bisher. Okay.
Ja, aber die haben guten Geld schlecht nachgeworfen. Das ist das Problem. Also er hat geht halt wirklich um einen Deal der Gesichtswahrung und hat 80% haben sie jetzt von WeWork
aber
übernommen.
Eigentlich heißt der Spruch andersrum übrigens. Schlechtes Geld dem Guten hinterherwerfen.
Nee, Guten dem Schlechten. Das ist ja doch frisches Geld. Das Schlechte ist ja schon drin.
Ah, ja, stimmt.
Ja, klar.
Ja, stimmt. Okay.
Man
okay.
wirft Gutes dem Schlechten
Man
hinterher.
Man wirft Gutes dem Schlechten hinterher.
Ja, und jetzt haben sie also 80% an WeWork übernommen. Nicht 100, damit sie nicht direkt die Schulden auch auf die eigene Bilanz bekommen. Und was das, warum er auch den Bären von mir bekommt, ist, sie haben dem Firmengründer von WeWork, Adam Newman, haben sie 1,1 Milliarden Dollar nochmal überwiesen, darunter eine Consulting-Gebühr von 185 Millionen und die haben noch dazu 500 Millionen Kreditlinie ihm gegeben und Newman ist ja derjenige gewesen, der eigentlich der größten Kapitalvernichter war. Am Jahresanfang hatte ja noch WeWork ungefähr einen Wert, da hatten ja noch die Emissionsbanken gepitcht, Goldman Sachs, auf 65 Milliarden. Dann im September war WeWork nur noch 47 Milliarden wert und nachdem sie dann an die Börse gehen sollten, wollte die keiner kaufen und sie war quasi nichts mehr wert. Und allein seit Juni haben sie 2,5 Milliarden Dollar verbrannt und sie wären im November pleite gewesen. Das war ja meine Wette. Nun ist aber Softbank eingesprungen, beziehungsweise ihr Chef Masayoshi Son und hat sie vor der Pleite gerettet, auch weil in Saudi-Arabien gerade diese Davos in der Wüste stattfindet, das ist so eine Art große Konferenz, Investorenkonferenz. Und die Saudis waren ja auch groß mit beteiligt an WeWork über diesen Vision Fund,
von
den
Softbank
aufgelegt hat. Und die hatten alleine 45 Milliarden in diesen Vision Fund mit reingepackt. Und nun wollte er nicht zu dieser wunderbaren Konferenz fahren und sagen, ach, ich habe eines der größten Investments leider versemmelt. Deswegen hat er die gerettet. Und das ist eigentlich nicht das erste Mal, dass er das Schiffbruch erleidet. Der hat ja schon zur Jahr 2000-Wende, war sogar der reichste Mann, mal kurz, weil er an Yahoo beteiligt war. Und dann
Yahoo Japan vor allem.
Genau, Yahoo Japan.
War eine riesen Erfolgsgeschichte.
Ja,
und ich hatte die Softbank-Aktie auch lange Zeit in dieser Zeit und die hat echt wirklich auch wahnsinnig performt. Ja, aber habe sie natürlich auch viel zu spät wieder verkauft.
Ja, die Softbank war damals 140 Milliarden wert, er hatte 50% dran und da war er 70 Milliarden Dollar, war der reichste Mann der Welt und dann hat sie 90% verloren. Dann wäre er fast pleite gewonnen. Dann hat er aber noch wieder, er hat schon verschiedene Deals gemacht, dann hat er so eine Mobilfunklizenz gekauft und hat dann sich hingestellt zur Japan Regulator und hat gesagt, wenn ihr mir die Lizenz nicht gebt, dann verbrenne ich mich jetzt hier vor eurer Hütte. Und dann haben sie ihm die Lizenz gegeben. Dann hat er Vodafone Japan gekauft und hatte vorher mal irgendwann den Apple-Chef getroffen und hat mit dem dann den exklusiven iPhone-Deal gemacht. Und wenn du dann in Japan iPhones haben wolltest, 2007 ging es ja los, dann musstest du das über seinen Mobilfunk machen. Da ist er groß geworden. Dann hat er noch einen Anteil an Alibaba gekauft. Und so war er halt einer der galt als der Geldmacher, der Reichmacher. Deswegen hat er auch diesen Vision Fund aufgemacht mit 100 Milliarden. Alle haben sie ihm Geld gegeben, damit er das Geld mehrt. Aber jetzt sieht man halt am WeWork-Deal, er ist bei Uber beteiligt, dass es halt nicht mehr so gut läuft. Er hat alleine im letzten halben Jahr 5 Milliarden persönlich verloren. Ist nur noch mit 13 Milliarden, ist er nur noch der drittreichste Japaner. War mal der reichste Japaner. Und jetzt hat er halt nochmal das Geld nachgeschossen. Und man sieht halt, dass er halt wie ein risky man ist. Und deswegen mein Bär der Woche an Softbank und den Chef Masayoshi Son. Ja.
Aber nur, wenn man solche Risiken eingeht, wird man halt auch groß. Und er hat immer auch viel profitiert von den Risiken und hat eben einen guten Riecher gehabt, eben Yahoo Japan zum Beispiel. Das war, ich glaube, eine seiner besten Geschäfte, Alibaba
auch
sehr gut.
Ja, ja.
Und
aber zwischendrin gab es auch viele Leichen.
Gab es auch viele Leichen. Aber das muss man halt als Venture Capitalist auch sozusagen hinnehmen, dass man auch immer wieder schlechte Pferde im Stall hat. Und wenn man dann ein paar gute hat, die dann sozusagen das Rennen machen, dann gleicht es die Verluste aus. Man muss halt bloß mal das Ganze in Balance halten.
Sein Vision Fund hat halt fast nur schlecht gemacht. Und in diesem Jahr fällt die große Halloween-Party bei WeWork aus. Da hatten sie letztes Jahr so ein Riesen-Event mit dem Rapper Rick Ross. Ich kannte bisher Rick Ross nicht, aber das muss eine Riesenshow gewesen sein. Mhm. Und die haben ja auch Partys gemacht, wo sie alle nach London eingeflogen haben. Also WeWork, tja, das ist vorbei.
Aber ich würde nicht sagen, okay, das war gnadenlos überbewertet, habe ich ja auch immer gesagt. Aber ich finde, das Geschäftsmodell ist nach wie vor, dass man Büroraum auf Zeit mieten kann. Das ist in dieser Zeit, in der man immer flexibler werden muss, in dem einzelne Unternehmen flexibler werden muss, in dem es immer mehr sozusagen Einzelunternehmer, digitale Nomaden gibt, die durch die Gegend ziehen und irgendwo Büroraum sich anmieten können. Und ich glaube an dieses Geschäftsmodell. Es ist halt einfach, es muss irgendwie eine faire Bewertung finden.
Ja, das ist nicht so groß.
Jetzt kostet die Firma ist bloß noch 8 Milliarden bewertet. Ja, jetzt ist man irgendwo halt in der Nähe der Realität vielleicht mal angekommen. Aber ich glaube, Coworking Spaces, das ist die Zukunft. Und es gibt jetzt mehr auch Co-Living Spaces, also wo man wirklich sozusagen in einer großen WG für Manager lebt.
Ja, aber da gibt es viel zu viel Konkurrenz. Das ist nicht so groß. Und ich glaube, WeWork wird nur funktionieren, wenn sie großen Unternehmen zeigen können. Wir können für euch Büroraum günstiger anbieten, als wenn ihr es selbst machen würdet. Ich glaube, dieses kleine Modell, so diese kleinen Nomaden für jeden Einzelnen, ich glaube, das Modell ist weitgehend ausgereizt. Aber wenn du es schaffst zu zeigen, guck mal, liebe, weiß ich nicht, Unternehmen X oder Y, ihr wollt in Berlin euch ansiedeln, wir geben euch Büroraum und wenn ihr es abmieten wollt, geht das relativ schnell und wir machen das für euch für einen viel niedrigeren Preis. Das wäre die Überlebensgarantie.
Also niedriger geht natürlich nicht. Das heißt natürlich für die Flexibilität ein Aufschlag, aber für ein Unternehmen ist es ja interessant, weil es dann sozusagen, gerade wenn es irgendwo neu in eine Stadt geht oder neu expandiert, ein Startup und so weiter, das jetzt noch nicht weiß, das jetzt nicht gleich sozusagen mit 10 Leuten anfängt und im nächsten Jahr vielleicht 100 Mitarbeiter haben wird, ist es einfach flexibler in der Expansion und ich glaube, das ist schon etwas, wofür dann als Mieter auch gerne irgendwie einen Aufschlag zahlt.
Am Ende muss es aber billiger sein für ein Unternehmen, als wenn er es selbst machen würde und das muss er anbieten und das ist die Flexibilität, klar, kostet vielleicht pro Quadratmeter erstmal mehr, aber wenn du dann insgesamt die Rechnung machst, muss die Immobilie oder die Mietbürokosten niedriger sein, als wenn du selbst machen würdest. Aber das wäre die Chance.
Okay, wir werden es weiter verfolgen und beobachten. WeWork, der Bär der Woche von Herrn Schäpitz. Mein Bulle der Woche, ich würde jetzt mal sagen, es ist ein Jungbulle, ein vorsichtiger Bulle. Ja, ein vorsichtiger Bulle. Ich bin nicht ganz hundertprozentig überzeugt von diesem Bullen, aber wollte ihn doch jetzt mal, ich sag's mal,
vorher
einschränken.
Ja,
und zwar geht er an die Cannabisbranche. Ja.
Oh, haben wir schon mal besprochen.
Haben wir schon ganz oft besprochen und wir haben beide einmütig davor gewarnt, da waren wir uns mal einig, ja, dass das eine Riesenblase ist, die es da bei den Cannabis-Aktien gab. Und das hat sich bewahrheitet, denn diese Branche und die Aktien, die sind in den letzten Monaten vor allem massiv abgestürzt. Da gab es einige Gewinnenttäuschungen und Zahlenenttäuschungen und es gab sozusagen einen Reality-Check. Auch hier, man hat ja gemeint, jetzt irgendwie sozusagen die Legalisierung auf der ganzen Welt, die steht quasi unmittelbar bevor und man hat jetzt hier ein Wachstumspotenzial. geht's ja ohnegleichen.
Nicht nur das, die haben gedacht, es gibt Margenwahnsinn, aber das anzubauen kann ja jeder.
Genau, das haben wir ja auch immer so gesagt. Ja. Da haben wir gesagt, die Markteintrittsbarrieren sind so sehr gering, weil du kannst es überall auf deinem Balkon, anpflanzen und so weiter. Natürlich gibt es Unternehmen, die dann halt spezielle Produkte dann daraus entwickeln, ob es nur Medizin ist oder Lebensmittel und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite ist es möglicherweise doch auch ein interessanter Markt, ja, aber auch hier eben wieder die Bewertungsfrage, wie bei all den Geschichten Beyond Meat oder WeWork, das mögen interessante Geschäftsmodelle sein, aber man darf sie nicht überbewertet kaufen und wenn so eine Branche gehypt wird, dann muss man einfach wirklich, da müssen alle Alarmglocken schrillen, wenn sie überall besprochen wird und alle da rein wollen und alle nur noch davon sprechen, da ist das eben wie bei den Internetaktien im Jahr 2000, dann steht einfach so ein Platzen einer Blase dann unmittelbar bevor und die ist auf jeden Fall jetzt zu einem guten Teil schon geplatzt, aber man weiß natürlich auch nie, wenn eine Blase platzt, wenn es eine Marktkorrektur gibt, ob es nicht nochmal weiter abwärts geht. Das kann ich eben nicht sagen, deswegen mein Vorsicht, Herr Bulle. Aber trotzdem haben sich wieder ein paar sozusagen Dinge auch zugunsten der Cannabis-Branche verbessert. Es gab zum Beispiel in Kanada jetzt am 17. Oktober die Freigabe für cannabishaltige Lebensmittel. Die können dann ab Mitte Dezember wahrscheinlich in den Markt kommen und es gibt halt weiter weltweit. Sogar auch in Deutschland wird wieder mehr über eine Legalisierung nachgedacht. Also ist sozusagen Linkeren und die FDP, also Grüne, Linke, SPD sind eh schon mehr oder weniger dafür und die FDP eben auch. Aber mittlerweile gibt es auch in der Union Tendenzen. Die Bundesdrogenbeauftragte von der CSU, Daniela Ludwig, die hat im September ein Ende der Verbotspolitik und einen Neuanfang in der Debatte gefordert.
Ja, wirklich. Die war in dem Rezo-Video, kam die ja vor, ist ja nicht so gut bei weggekommen.
Auch Karin Mark von der CDU hat sich ähnlich geäußert. Nein, aber da gibt es jetzt Stimmen aus der Union, die eben darüber nachdenken. Aber selbst Deutschland ist natürlich auch nicht der Riesenmarkt gleich, aber auch hier gibt es eine Entwicklung. Aber wichtig ist natürlich die USA als Markt. Da gibt es ja schon in vereinzelten Staaten Legalisierung, aber auch da steigt zumindest auch in der Bevölkerung die Zustimmung für eine Legalisierung. Zwei Drittel aller US-Bürger sind mittlerweile in der jüngsten Umfrage dafür. Und wenn es jetzt weitere Legalisierungswellen gibt, dann könnte das einfach der Cannabisbranche nutzen und es könnten die Cannabis-Aktien da wieder profitieren. Also möglicherweise sehen wir hier schon eine Bodenbildung. Deswegen, wer an diese Branche glaubt, ich persönlich bin jetzt hier nicht investiert, muss ich sagen, also ganz überzeugt bin ich auch nicht, aber wer das vielleicht schon länger auf der Watchlist hat, kann vielleicht mal einen Fuß Tür setzen oder es mal auf die Watchlist nehmen und dann würde ich also halt, wenn dann bei den Großen des Marktes, nicht bei irgendwelchen Kleinen, sondern in der Regel ist es ja so, und das war die Erfahrung aus dem Jahr 2000, nachdem die Blase geplatzt ist, dann sind eben auch alle abgestraft worden, eine Softbank genauso wie eine Amazon und damals konnte man eben die Amazon-Aktie dann für $5 kaufen. Ja, und die Großen überleben dann meistens so Marktbereinigungen, profitieren dann auch von einer Marktbereinigung, weil dann viele Kleine dann vom Markt und Mitbewerber vom Markt verdrängt werden und Canopy Growth ist einer der größten. Die haben 2/3 an Wert verloren und ist möglicherweise, jetzt kann man da mal einen Fuß in die Tür stellen, wenn man das möchte, auf eigenes Risiko, wie bei allen Themen, die wir hier besprechen.
Schön. Ja,
mein Bulle der Woche, mein kleine Bulle der Woche.
Es gibt sogar einen Cannabis-ETF. Da sind die marktgängigen Titel drin.
Das kann man natürlich auch machen.
Kann man das kaufen.
Da sind ja dann auch die großen Großgewichte sozusagen.
So ist es.
Ja.
So ist es.
Genau.
Ja. Da ist man noch diversifiziert, was die Branche anbetrifft.
Das stimmt auch, ja.
Apropos ETF, da komme ich zu meinem Bullen der Woche. Und mein Bullen der Woche geht an, Trommelwirbel, an einen, der damals ETFs groß gemacht hat, nämlich an Vanguard. Und warum an Vanguard? Vanguard hat die Gebühren gesenkt und die profitieren davon, dass ihnen ganz viel Geld zufließt. Mittlerweile mit 5,2 Billionen sind sie der zweitgrößte Anlageverwalter und wenn du halt mehr Größe hast, dann kannst du auch diesen Größenvorteil kannst du dann an die Anleger weitergeben, was dann nämlich billiger wird. Und der Unterschied zwischen Vanguard und beispielsweise BlackRock ist ja eine Aktiengesellschaft und da können die Gewinne gegebenenfalls auch an die Aktionäre fließen. Und bei Vanguard ist es so, dass die Anleger gleichzeitig auch diejenigen sind, die Anteile an Vanguard halten und deswegen wird jeder Vorteil, den es da gibt, auch an die Anleger weitergeben. Und das jetzt in Form von Gebührensenkung. Und jetzt gibt es den Vanguard All World FTSE. Die haben also keine MSCI, die haben keine MSCIs, weil das denen zu teuer ist, weil MSCI nimmt relativ hohe Gebühren, deswegen machen die alles mit FTSEs. Der FTSE All World ist ja...
Man muss vielleicht, weil wir ja das hier sozusagen...
Das Pendant, genau.
Genau. Und auch noch sagen, wie der geschrieben wird, weil wenn man den jetzt
FTSE.
Sucht, FTSE, ja, so der wird halt immer FTSE genannt in Finanzkreisen, warum auch immer. Das ist quasi ein englischer, britischer Indexanbieter, aber FTSE, wer ihn jetzt sozusagen in seiner Suchmaschine suchen will...
So ist es, All World. Das ist der MSCI All Country World. Das genau, ist das Pendant. Der alles hat, also nicht nur die Industriestaaten, sondern auch die Schwellenländer. Mhm. Und da gibt es jetzt einen FTSE All World für 0,22%. Wenn man jetzt mal guckt, was die anderen bisher hatten, es gibt so einen MSCI All Country World von Spider, der hat 0,4. Das ist also mittlerweile das billigste gab es bisher für 0,4, jetzt gibt es für die Hälfte des Preises. Und beim MSCI World ist es so, dass den jetzt Vanguard, das ist dann der FTSE Developed World, ist der MSCI World, also wo nur Industriestaaten drin sind, den gibt es jetzt bei Vanguard für 0,12. Da kostet beispielsweise bei iShares 0,5. Und wenn man Europa sich anguckt, gab es bisher den billigsten von Amundi mit 0,18%. Da gibt es Vanguard jetzt mit 0,1. Und wenn man einen Emerging Markets haben will, da hat jetzt Vanguard einen im Programm für 0,22% und da gibt es den billigsten bisher von Spider mit 0,42% und den von iShares, der kostet sogar 0,68%. Und da sieht man, wie günstig das mittlerweile zu haben ist. Und wenn man jetzt mal guckt, was Kosten ausmachen, ich habe mal geguckt, was Kosten von 0,5% ausmachen pro Jahr, wenn man das auf 50 Jahre summiert, das sind 27,7%. Also 27,7% ist es, wenn einfach nur die Gebühr 0,5% pro Jahr höher ist bei einem anderen. Wenn du 1% mehr Kosten hast, kommst du sogar auf 63%. Also man sieht, wie sich die summieren sich genauso auf wie dieser Schneeballeffekt. Und das Schöne, was jetzt bei dieser Gebührensenkung von Vanguard immer ist, wenn die senken, gehen die anderen eigentlich alle hinterher, weil es halt eine wahnsinnig wettbewerbsintensive Branche ist. Und so könnte es sein, dass es auch andere hinterhergehen, also BlackRock oder Spider, dass die auch kommen und ihre Gebühren senken. Und es wird so ein wahrscheinlich langfristig ein Ausleseprozess sein, weil nur die Größten können gewinnen und nur wer ungefähr 50 bis 100 Millionen in so einem ETF drin hat, das ist eigentlich eine Größe, die überleben kann. Alle anderen werden wahrscheinlich verschwinden und ist auch wirklich notwendig, weil mittlerweile so viele ETFs, wo kein Mensch mehr durchsieht und deswegen könnte so eine Gebührensenkung auch dazu führen, dass wir einen gewissen Ausleseprozess haben und dass es weniger gibt und es mehr Übersicht gibt und mehr solche Sachen. Deswegen ist mein Bulle der Woche an Vanguard.
Vanguard, gegründet von Jack Bogle. Ich habe gerade hier nochmal in dem Mailerbuch nachgeguckt. Ja, da steht ja auch die Geschichte der ETFs drin. Jack Bogle haben wir ja auch schon gewürdigt. Ist er vor kurzem verstorben? War das in diesem Jahr oder war es im letzten?
Es war
in diesem, glaube ich.
Im Januar war das.
Verstorben und wirklich ein Revolutionär.
War einer unserer Bullen.
Ja, ein Revolutionär in der Finanzbranche, weil er eben Fondsanlage vor allem günstiger, aber auch transparenter gemacht hat mit seinen ETFs.
Und der ist selbst nicht reich geworden. Das ist wirklich so ein Typ, der ist mit 50 Millionen, das ist jetzt nicht irgendwie arm, aber trotzdem, er hat ein riesen Imperium geschaffen, was 5,2 Billionen groß ist und er ist selbst nur mit 50 Millionen da rausgegangen. Und wenn du andere siehst, die was gegründet haben, die sind reicher dran geworden. Insofern sieht man, das Geld wird wirklich den Anlegern zur Verfügung gestellt und nicht unbedingt dem Gründer.
Genau. Und deswegen propagieren wir dieses Instrument auch immer hier, auch wenn es da natürlich gewisse systemische Risiken gibt, auf die wir auch hinweisen, wenn jetzt irgendwann mal alle Welt in ETFs investieren sollte. Aber davon sind wir ja noch weit entfernt.
Und was man auch sagen muss, eine Sache ist natürlich, man muss schauen, welcher Broker welchen ETF vergünstigt anbietet, weil die laufenden Gebühren sind nicht nur ein Punkt, sondern die Kauf- und Verkaufsgebühren sind natürlich auch wichtig. Und da kann es dann sein, dass gegebenenfalls so ein Vanguard, wenn er jetzt vielleicht billiger ist in der Gebühr, dann doch teurer wird, weil den kein Broker verbilligt anbietet. Und dann ist man vielleicht mit einem Amundi doch besser dran. Also man muss immer das Gesamte sich
angucken. Man muss immer gucken, ja. Aber also ich habe zum Beispiel den FTSE All World mir als Sparplan angelegt vor einigen Monaten, ja, vor 5 Monaten, glaube ich. Ja. Spare ich jetzt mein Hypothekendarlehen zahle ich damit quasi
ab. Der MSCI World ist fast auf Rekord.
Und habe das bei der Commerzbank und da gab es eben den auch gebührenfrei, als Sparplan. Weiß nicht, ob das aktuell noch existiert, das Angebot. Muss man einfach gucken. Immer wieder mal vergleichen.
Man muss die Gesamtkosten
sehen. Im Blick halten.
Übrigens, der MSCI Emerging Markets ist noch 7% unter seinem Allzeithoch. Also man sieht, die Emerging Markets haben noch Aufholpotenzial.
Ja, klar. Aber die laufen natürlich oft auch ein bisschen hinterher und leiden stärker unter einem Konjunktureinbruch und so weiter. Aber denen sollte möglicherweise vor allem auch die lockere Notenbankpolitik so.
Jetzt haben wir Minute 37. Wir wollten nach Minute 30 schon zum ersten Thema kommen. Und wir kommen zu dem Thema. Der Defner hat hier schon so einen Chart ausgedruckt. Da geht's nach oben.
Raketen. Chart. Raketenstart. Ein Raketenstart. Ja. Er beschleunigt fast wie ein Tesla.
Ja. Wie SpaceX. Ja, wie SpaceX. Das sieht aus wie eine Rakete. Und sie wird auch wieder runterkommen, wie alle Raketen.
Nein, keine Sorgen, keine Sorgen. Das ist jetzt. Also, reden wir über Tesla. Ja. Da gab es wirklich letzte Woche Zahlen und die waren wirklich eine Bombenüberraschung. Und deswegen hat die Aktie eben so kräftig zugelegt. Seit diesen Zahlen sind es knapp 30% des Plus, das wir da sehen. Entscheidend auch für diesen Podcast. Meine Wettschwelle wurde damit wieder überschritten. Ja. Die Wettschwelle von $30.
Nein, 300.
Von $300. Natürlich, $300. Ja, ich hatte ja mal gesagt, zum Jahresende. Und da sah es ja teilweise in diesem Jahr ganz bitter für mich aus.
Unter 200.
Auch. Unter 200, bei $180. Ja. Ja. Und ich habe ja immer gesagt, es wird schon wieder. Und der Bär hat gejubelt und so weiter. Tesla, eines unserer Langzeit-Stories, die wir ja immer wieder hier covern und verfolgen und diskutieren. Und jetzt endlich hat der Bulle mal wieder recht bekommen und der Glaube an Elon Musk und seinen Tesla, weil er hat wirklich geliefert, muss man sagen, allen Skeptikern zum Trotz und deswegen ist dann diese Reaktion auch so deutlich ausgefallen. Unmittelbar. Lass mich erstmal ausreden.
Ja,
er hat geliefert. Er hat einen
geliefert, aber keine Autos verkauft. Gut, egal. Erzähl.
Lass mich einfach mal. Ja, er hat einen überraschenden Gewinn geliefert von 143.
Ja, überraschend.
Ja, jetzt
genau.
Lass mich halt. Okay, ich rede jetzt mal aus und dann darfst du dagegen. $143 Millionen und das war eben so viel wie kein Analyst auf der Uhr hatte. Analysten hatten im Schnitt einen Verlust erwartet und selbst der optimistische Analyst hatte diese Zahl nicht auf der Rolle. Ja, das war das eine. Dann hat er das Ziel nochmal bekräftigt, in diesem Jahr mehr als 360.000 Fahrzeuge auszuliefern.
Eine unserer Wetten, 380.000 ist die Wette übrigens.
Genau.
Aber mehr als 360 heißt
und,
nicht 380.
Genau, okay. Aber 360 ist ja auch schon was. Ja, so. Das hat auf jeden Fall der Aktie dann auch geholfen. Was auch noch geholfen hat, waren positive Aussagen zur Autofabrik in Shanghai. Und das ist wirklich, ich meine, das ist wirklich eine Sensationsstory. In 10 Monaten haben die eine Autofabrik in Shanghai hochgezogen, eine Gigafactory, wo eben Autos zusammen montiert werden sollen, aber eben auch die Batteriepacks und wo man jetzt in den Probebetrieb geht und in diesem Jahr eben noch Model 3 Autos vom Band laufen sollen. Diese Fabrik war auch deutlich günstiger als die letzte Gigafactory, die man in Nevada gebaut hat. Dann gibt es auch weitere gute Produktneuheiten. Also das Model Y soll früher auch kommen als bisher erwartet, nämlich im nächsten Jahr soll. Das Model Y ist ja der kleinere SUV. Da gibt es das Model X, das wir schon mal hier im Podcast Probe gefahren haben, und das Model Y auf Basis des Model 3, ein kleinerer SUV. Das könnte ein richtig interessanter Bestseller werden möglicherweise. Und es gibt noch ein paar andere Dinge, die sozusagen in der Pipeline sind. Man will immer noch einen Pickup-Truck, der kommt wahrscheinlich im November, wird er vorgestellt, die Pläne dafür. Und sozusagen dann soll auch die Fertigung für den Tesla-Truck im nächsten Jahr auch schon mal probeweise der Tesla Semi heißt der.
Sind doch was sparen für die Entgegnung?
Also nein, es sind
Wasser in den Wein kippe? Du hast das dein ganzes Feuerwerk hier
mein ganzes Feuerwerk, alles abgebrannt, okay.
Ja, du kannst natürlich sagen, Solar City, okay. Die werden demnächst die ganze Welt mit Solarpanelen, pflastern.
Ja, also das sind jetzt die Neuigkeiten, die es gab und die allesamt dazu beigetragen haben. Vor allem aber waren es die Zahlen, die einfach gezeigt haben, dass allen Skeptikern zum Trotz eben Tesla doch Geld verdienen kann und Kosten senken kann. Da waren ja immer gerade die Chapitze dieser Welt und haben gesagt, oh, er verdient nie Geld, weil es Model 3 und so. Aber erzähl mal deine Argumente selbst.
So. Okay, gut, also, dann wollen wir jetzt, dann komm ich jetzt mit meiner Etikette. Du kannst schon mal einen großen Schluck mal aus dem Wasser.
Wir haben ja leider keinen
Also muss jetzt mal die Kirche im Dorf lassen. Es gab einen Umsatzschwund im dritten Quartal um 8% und es wurden weniger Autos verkauft. Und jetzt sagst du, das sind tolle Zahlen. Also ich meine, was ist das Ziel einer Unternehmung? Ist nicht, tolle Zahlen zu machen mal in einem Quartal, das gab es ja letztes Jahr auch, sondern das Ziel ist ja, das Produkt zu verkaufen und daraus zu machen. Also er hat Financial Engineering betrieben, muss man sagen. Also die Zahlen hat einfach ein bisschen gemacht. Es gab Teile von den Zahlen, die sind nachhaltig, da gab es ein paar Produktivitätszuwächse und so. Und es gab ein paar Zahlen, die sind einfach nicht nachhaltig. Er hat einfach die Ausgaben für Forschung und Entwicklung runtergekürzt und andere Sachen gekürzt und hat einfach damit so ein bisschen was gemacht. Man muss nochmal überlegen, was hat er gemacht. Von 315 Millionen minus im zweiten Quartal hat er auf einmal einen Gewinn von 143 Millionen plus gemacht. Das ist ein kleiner Swing von 400 Millionen. Und aus diesen 400 Millionen Swing wurden dann 13,7 Milliarden Börsenwert zusätzlich. Also ich muss sagen, so ein kleiner Swing. Und wenn du den Swing dir dann anguckst, was ist da hin und her gegangen? Da waren halt viele Sachen dabei, wo du einfach nur
ein paar Zahlen geschönt hast, also wo du einfach ein paar Verlustvorträge ins zweite gebucht hast und so weiter. Es wird halt sehr viel hin und her gebucht. Und der Gewinn ist, der Zuwachs ist alleine dadurch zustande gekommen, weil halt wahnsinnig viele Shortseller sind. Und Elon Musk ist einer.
Der Aktienzuwachs.
Der Gewinn, genau. Die 30%, das ist ja nicht, weil die irgendwie mal ein paar Millionen mehr gemacht haben und die Zahlen ein bisschen geschönt haben, sondern das ist einfach darum. Elon Musk ist, er hasst diese Shortseller. Und wenn du auch guckst, was er gemacht hat, als dann die Aktie nach oben ging, hat er dann so ein Brennsmiley mitten am Freitag in den Aktienmarkt so ein Brennsmiley gemacht. Und da wusste jeder, das ist der Short Burn of a Century, hat er ja auch schon mal getwittert. Und es geht einfach ihm nur darum, die Leute rauszuschütteln. Und dafür macht er alles. Und wir erinnern uns auch, das dritte Quartal im letzten Jahr war genau so ein Quartal. Jeder hat sich gedacht, hey, wie hat er das gemacht? Ein Gewinn. Und er hat genau die gleiche Geschichte. Und das hat er jetzt wiederholt. Und die Frage ist jetzt halt, und die muss man sich halt stellen, ist das eine nachhaltige Geschichte? Und das sind ein paar Sachen, da hast du recht, das ist Produktivitätsverbesserung, da haben sie wirklich günstiger die Sachen gemacht. Aber wenn du die Autoverkäufe dir anguckst, die Autoverkäufe sind einfach nicht gut. Es ist immer noch so, dass das Model 3 Zuwächse hat und das Model S und X, das sind die margenstarken Geschichten, da hat er einfach im zweiten Quartal 17.722 verkauft und jetzt hat er nur 17.400 verkauft. Und diese Modelle, das ist einfach kein, und insgesamt hat er gerade mal 97.186 verkloppt.
Rekord. Du hast ja gerade behauptet, er hat weniger Autos verkauft. Das stimmt ja nicht. Er hat ja im dritten Quartal mit
7.400.
Er hat so viele Autos verkauft.
Ja, aber das war nur Model 3. Es war Model 3. Aber du musst halt gucken von den anderen. Ja,
aber du kannst nicht sagen, er hat weniger Autos verkauft.
Von den Model X und S, genau. Also von den margenstarken. Gut, da muss ich dir den Punkt geben. Aber ansonsten sehe ich halt nicht diese großen Gewinne. Und wenn du dir die Bilanz nochmal anguckst, dann fragst du dich beispielsweise, warum, wie kann es sein, dass sie die Ausgaben für Forschung und Entwicklung einfach runternehmen von, es waren geplant 557 und haben nur 385. Da siehst du schon, da hast du alleine 170 Millionen dadurch eingespart, weil sie einfach Forschung und Entwicklung weniger ausgegeben haben. Oder du kannst angucken, die Service-Ausgaben sind einfach die Verluste, die durch diese Services sind, haben sie runtergebracht. Da fragst du dich, wie kannst du das machen? Und es sind so saure Sachen, wo du nicht weißt, ist das eine nachhaltige Angelegenheit? Und ich glaube noch nicht, wenn du jetzt, klar wird wahrscheinlich im vierten Quartal, wenn du dir letztes Jahr anguckst, hat er auch im vierten Quartal dann einen Plus gemacht. Aber dann ist die Frage, ob Q1 2020 auch ein Plus ist. Und erst wenn das so ist und wenn du dann so einen wirklichen Plan nach oben siehst, dann würde ich sagen, kann man davon nachhaltig sprechen. Aber bisher sehe ich da nichts nachhaltig. Insofern finde ich, die Rallye ist einfach eine Short-Squeeze und die wird
aber
irgendwann
wieder
aufhören. Aber
die Short-Squeeze ist ja nur deswegen so, weil es diese Skeptiker gab, die immer behauptet haben, er kann überhaupt nie Gewinn machen und so weiter und die jetzt eines anderen belehrt wurden und deswegen der Markt gedreht ist. Und das eine ist eben die Aktienrallye und vorher wurde die Aktie ja massiv abgestraft. Die war ja sozusagen enorm unter Wasser in diesem Jahr, obwohl die Märkte gut gelaufen sind. Ja, und die war ja schon mal viel höher, auch als sie jetzt notiert. Also das ist das eine, das ist die Aktienperformance und da wird jetzt einfach wieder nachgeholt, was vorher an Skepsis im Markt war. Und die Skepsis drückt sich durch die Shortseller aus. Aber das andere ist wirklich wie nachhaltig. Ich meine, er beweist jetzt, dass er das Model 3, und da gab es ja immer diese Skeptiker wie dich, die dann gesagt haben, ja, das Model 3, damit wird er nie Geld verdienen. Jetzt verdient er mit dem Model 3 eben auch Geld, obwohl jetzt auch zunehmend immer günstigere Modelle des Model 3 auf den Markt kommen. Am Anfang kamen ja auch die ganz teuren auf den Markt und er verdient Geld, obwohl das Model 3 einen immer höheren Anteil nimmt und obwohl die margenstarken, wie du gesagt hast, Model S und Model Y zurückgegangen sind in den Umsätzen, in den Absatzzahlen. Und das ist ja umso besser das Zeichen, dann, dass obwohl das trotz dieser Rückgänge der margenstarken Verkäufe, man mit dem Model 3 sozusagen Geld verdient. Ja, und das zeigt ja nur, dass
er hat
an der Produktion eingespart. Nein, er hat am Anfang.
Du hast halt immer über ein Quartal hast du immer den Spielraum, irgendwelche Ausgaben zu reduzieren. Also fuddelst du da ein bisschen rum und da. Und das ist einfach zum Großteil Buchungsgeschichten. Er wollte die Shortseller rausqueezen. Er ist völlig besessen davon.
Davon bist du besessen.
Nein, er ist da auch besessen. Guck dir mal die Tweets an. Er ist ein besessener Typ. Und ihm geht es nicht darum, unbedingt mehr Autos zu verkaufen, sondern ihm geht es darum, diese Onkels auch rauszuholen.
Ihm geht es um die Nachhaltigkeit Geschäftsmodelle. Er ist ein bisschen persönlich beleidigt, wenn da Shortseller nicht dran glauben. Aber letztendlich weiß er ganz genau, er muss Tesla zur Erfolgsgeschichte machen und dann hat er auch kein Problem mit Shortsellern. Und Tesla ist jetzt auf einem Weg nachhaltig in die Gewinnzone. Und ich glaube, das kann man wirklich aus diesen...
Das kannst du nicht sagen.
Da kann es nochmal ein Minusquartal der
dann kannst du doch nicht sehen, dass die nachhaltig eine Gewinnzone sind. Das ist wie lächerlich ist das denn?
Wirklich die Produktion zu kürzen, die Produktion einzusparen, nicht Produktion zu kürzen, sondern bei der Produktion einzusparen. Am Anfang war ja klar, da haben sie mehr Kosten gehabt, weil sie ja die Model 3 Produktion hochgefahren haben. Kostet es, was es wolle. Da gab es die Skeptiker, die gesagt haben, sie werden nie den Einstieg in die Massenfertigung schaffen. Das haben sie jetzt geschafft. Und im zweiten Schritt, das hat natürlich dann Geld gekostet, weil man extra Produktionslinien, weil man extra Schichten und so weiter dazu buchen musste und so weiter. Und mit unkonventionellen Maßnahmen auch nochmal mit viel menschlichem Einsatz, mit viel menschlicher Arbeit das hochfahren musste. Und
jetzt im zweiten Schritt, jetzt werden die Leute irgendwann sauer sein, wenn im Winter sie liegen bleiben, es keinen Service gibt, vergiss es.
Das ist ja nicht der ADAC.
Und der Laden ist jetzt mit 53,9 Milliarden Euro der größte amerikanische Autoproduzent, ist mittlerweile größer als BMW und mittlerweile fast so groß wie Daimler und es könnte sogar irgendwann noch VW überholen, die 87 Milliarden wert sind. Und das sind sie beileibe nicht, die produzieren so wenig und ich verstehe. Und das Zweite, was du angesprochen hast, Solar City ist ja auch so eine Geschichte, wo auch noch versucht, das als schön zu machen. Sie haben das jetzt, seit 2015 sind 90% der Sonnenenergie, die sie damit verkauft haben, ist runtergegangen, also der Megawatt, die sie machen. Also Solar City ist auch ein völliger Loser-Laden, dass man jetzt irgendwie denkt, man könnte das mal wieder hochbringen. Da gibt es Gerichtsverfahren, dass sie Solar City damals vor der Pleite gerettet haben und dass es dann mit seinem Cousin irgendwie Mist gab. Also es ist weiter Fuddelei und ich sage einfach,
es ist ein nachhaltiges Gesamtgeschäftsmodell, das bald auch nachhaltig schwarze Zahlen schreiben wird und dann sind noch ganz andere Regionen für die Tesla-Aktie drin.
Haben wir eine Wette da drauf?
Wir haben eigentlich keine Wette. Ja.
Wollen wir noch
wir haben ja eine Wette, die 300-Dollar-Wette laufen.
Wir können ja fragen, ob es ist jetzt so, dass Tesla bei 52,9 Milliarden Euro ist und Daimler bei 57 Milliarden. Nun könnte man sagen, dass sie am Jahresende die einen höher als die anderen sind? Oder
Aber Daimler holt ja übrigens auch auf. Daimler hat ja auch wieder gute Zahlen geliefert. Ja? Also da ist vielleicht die Talsohle auch schon durchschritten.
Gut, was willst du
jetzt nochmal? Lass uns nochmal den Tesla-Kurs der Einfachheit da machen. Du sagst ja, das ist jetzt alles übertrieben, dieser Short-Seller-Squeeze. Dann sage ich, die werden höher als heute stehen am Jahresende. Also ich lege nochmal eine Schippe drauf.
Okay.
330 Dollar. Ja?
Okay.
Das ist, gut, da haben wir zwei Tesla-Wetten und ich sage bis zum 3. Wir haben ja heute gesagt, am 30. Dezember lösen wir unsere Wetten aus.
So ist
das. Ist der
wirklich?
Stichtag.
Ja. Gut, dann kommen wir zum zweiten Thema. Mhm. Wir haben jetzt schon noch 10 Minuten Zeit. Das geht um die Draghi-Bilanz, die wir natürlich auch ziehen, weil wenn ein Mann nach 8 Jahren geht, über den wir hier so oft gestritten haben, dann muss man auch jetzt nochmal,
wenn es geht, würdigen.
Im Positiven wie im Negativen.
Oder entwürdigen, wie das Chapitz tun würde.
Geht ja darum, ich meine, er hat sich ja zum Schluss nochmal mit einem Bekenntnis verabschiedet. Es gibt ja diese EZB-Glocke, mit der der EZB-Präsident die Ratssitzung anfängt, das sitzt du da, das war diese wunderbare Glocke, die schon Wim Duisenberg hatte und die hat er dann weitergegeben an Herrn Trichet und dann an Herrn Draghi und Draghi hat sie an Lagarde weitergegeben und dabei hat er gesagt, weißt du was, ich habe diese Glocke nie benutzt. Und was man daraus sich sehr schön sehen konnte, dass der Draghi von Tradition wenig gehalten hat. Und wenn man eine Sache sagen muss, er ist wahrscheinlich der Präsident, der die EZB am nachhaltigsten verändert hat. Die einen werden sagen, er hat sie so verändert, dass er den Euro gerettet hat. Die anderen werden sagen, er hat die EZB so verändert, dass sie zum Wegbereiter einer Transferunion werden, die dem Geiste des Maastricht-Vertrages
entgegensteht.
Ja, ich würde ja. Der wichtigste Moment war natürlich der 26. Juli 2012, als er dann diese berühmte Rede gehalten hat, whatever it takes, dass die EZB innerhalb des Mandats bereit ist, alles zu tun, um den Euro zu erhalten. Und glauben Sie mir, es wird genug sein, sagte er noch. Die Finanzmärkte haben das damals sehr gut verstanden und dann gingen die ganzen Aufschläge für italienische Anleihen runter und dann wurde auch der Euro quasi gerettet. Die Frage ist,
Pluspunkt für Herrn Draghi.
Die Frage ist, ob es jetzt wirklich so ist mit, was waren die anderen zwei Pluspunkte? Dass er die Glocke nicht benutzt hat? Gut, da würde ich sagen, man weiß halt nicht, wenn er es nicht gesagt hätte, ob nicht die Politik letztlich den Euro gewährt. Du weißt halt nicht, kontrafaktische Geschichtsschreibung ist immer schwierig, du weißt nie, was wäre, wer die Politik hätte, die zuguckt, wie der Euro zerfällt und hätte nichts gemacht. Insofern kann man jetzt auch nicht 100% sagen, er hat natürlich einen riesen Anteil daran, aber er weiß nicht, was passiert wäre, wenn er es nicht gemacht hätte. So. Was man aber sicher weiß, dass er jetzt so eine Art Sicherheitsnetz aufgespannt hat und jeder Staat sicher sein kann, egal was ich mache, meine Zinsen werden schon nicht allzu sehr weglaufen. Und ich würde vermuten, diese Rechts-Links-Populisten-Regierung in Italien war nur möglich, weil es die EZB gab und weil es whatever it takes gab. Es hätte nie, die Finanzmärkte hätten nie diese Koalition, die ja diese scheußliche Politik gemacht haben in Italien, hätten
die
sie nie.
Die auch schon wieder weg ist.
Sie ist auch wieder weg. Ja. Aber sie hätten die erstmal in the first place. Es wäre nie dazu gekommen. Und du siehst halt, dass du jetzt, jede Regierung kann sich darauf verlassen, ich kann schlechte Politik machen, es gibt die EZB und deswegen kann ich mir das leisten, auch eine Politik zu machen, die nicht nachhaltig ist, die mit Schulden einhergeht, die ohne Reform einhergeht und so weiter. Das würde ich ihm anlassen. Also er hat einfach sozusagen den Freifahrtsschein für schlechte Politik gegeben. Er hat Jobs gerettet, ja, 11 Millionen hat er dazu gebracht. Jetzt muss er nach Amerika schauen.
Das ist definitiv ein Pluspunkt. Ja?
Das ist ein Pluspunkt, ja. Aber in Amerika sind wesentlich mehr geschaffen worden. Also insofern weiß ich nicht, ob das jetzt auch ohne sein Zutun passiert wäre. Er hat, würde ich sagen, das Vermögensungleichgewicht in Deutschland extrem erhöht. Also würde mal die Vermögensungleichheit ist in seiner Ära gestiegen. Es wird ja auch bei den Laudatien? Heißt es Laudatien?
Laudatios?
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, oder Laudatio, weiß ich nicht. Wurde ja immer gesagt, er wäre der Mensch gewesen und sein Humanismus wäre so groß. Er hätte den kleinen Mann so gut. Ja, Macron war ja fast so, ich möchte ein Kind von dir, Mario. Das war ja wirklich eine so furchtbare Rede. Also wäre nochmal eine pathetische Rede, eine ja, nichtssagende Rede mit Pathos.
Nein, die war pathetisch.
Macron war, ja, aber die war schlecht.
Nicht, ich bin ja auch Macron-Anhänger, von daher
das
wunderbar.
Das bin ich auch nicht. Aber ja, auf jeden Fall muss man sagen, halt, wenn er ein was nicht war, er hat nicht dem kleinen Mann gegeben. Er hat vielleicht dem kleinen Mann den Job irgendwie gesichert, aber das hätte es wahrscheinlich mit einem normalen Aufschwung auch so gesagt. Aber du siehst halt einfach, was seine Politik gemacht hat. Die Aktienbesitzer waren die großen Gewinner. Wenn du den DAX guckst in der Ära, 121%, also mehr als verdoppelt in seiner Ära. Immobilien haben sich im Wert 50% verteuert. Und wenn du halt einfach mal guckst, was der normale Sparer bekommen hat, der ist mit quasi null rausgegangen. Und deswegen ist diese Vermögensungleichheit ist in seiner Ära gestiegen. Nicht die Einkommensungleichheit. Das ist ein anderes Thema. Man muss immer gucken, Einkommensungleichheit, Vermögensungleichheit. Und insofern würde ich sagen, das ist auch gestiegen. Dann hat er die Banken quasi ruiniert. In der Zeit mit Nullzins und Minuszins haben die europäischen Banken, wenn du den Stocks Banken anguckst, nichts gemacht. Nichts gemacht. Nur wenn du Dividenden nimmst, dann konntest du gerade mal so 30% mit den europäischen Banken insgesamt machen. Die amerikanischen Banken haben 230%. Also sie haben sich so mehr als verdreifacht. Und du siehst, und die Ironie der Geschichte ist, in seiner Ägide hat er ja sogar die Bankenüberwachung bei der EZB angesiedelt, hat die EZB also noch mächtiger gemacht und hat gleichzeitig die Banken geschwächt. Und er war derjenige, der nicht ein einziges Mal die Leitzinsen erhöht hat. Und die erste Maßnahme war gleich eine Zinssenkung. Der Leitzins von 1,5 auf 0 und der Einlagensatz für Banken von 0,75 auf minus 0,5. Und damit hat er mit diesem Minuszins quasi gegen jede Lehrbuchweisheit verstoßen und hat damit nachhaltig das Geldsystem in Schieflage gebracht.
Viele
und das letzte,
Punkte.
Er hat auch den Euro gedrückt. Als er ins Amt kam, 1,38 und jetzt Euro-Kurs, der Euro bei 1,10, er hat den Euro-Kurs. Und es wurde ja immer gesagt, er hat den Kurs des Euro hat er so doll gemacht, er hat den Euro abgewertet und das nicht unbedingt nur zum Vorteil von uns allen. So, jetzt kannst du kommen.
Dann fange ich mal hinten an, bei den Zinsen, die er nie gesenkt hat. Ja? Er hat nur gesenkt, ja. Das liegt aber halt auch mit daran, dass er eine Erblast zu tragen hatte, dass er ins Amt kam und vorher sein Vorgänger schnell nochmal zweimal die Zinsen angehoben hatte, von 1% auf 1,5%. Herr Trichet hat das gemacht. Und dass er im Jahr 2011, als sozusagen die Euro-Krise mit Griechenland schon gedämmert hat und vor allem als die US-Finanzkrise noch nicht ausgestanden war. Und das war zu der Zeit, als die EZB vor allem auch auf Drängen der Deutschen Bundesbank hier schon mal die Zinsen wieder angehoben hat, als die Amerikaner noch eine extrem lockere Nullzinspolitik hatten und Anleihekäufe gemacht haben. Und deswegen sind auch die Amerikaner so viel besser dran mit ihrer Wirtschaft, mit den mehr Jobs, die geschaffen wurden und vor allem mit den Banken, die viel besser dastehen, weil die Amerikaner viel früher diese Politik gemacht haben, für die Draghi verdammt wurde und viel konsequenter.
Zinsen? Haben die doch
nicht. Nein, Minuszinsen haben sie nicht gemacht.
Siehste,
aber sie
Banken
haben Anleihekaufbeutel.
Minuszinsen werden sie mit Milliarden stranguliert.
Ja, sie haben die Banken,
also
gerettet.
Banken ist wirklich, also
okay, Minuszinsen haben sie nicht gemacht. Ja. Minusanlagezinsen, das machen nur die Japaner und die Schweizer. Aber auch andere machen das so. Bankenaufsicht. Das war nicht Draghis Idee. Das war vor allem eine Lehre aus der Euro-Krise, was eine absolute sinnvolle Maßnahme ist, weil man gesehen hat, wir müssen hier einheitlich die Banken, die großen Banken kontrollieren, weil die nicht nur die einzelnen Länder mit in den Abgrund ziehen, sondern sondern eben auch ganz Europa und die ganze Eurozone. Es ist eine absolut sinnvolle Maßnahme zum Schutz von uns allen und das ist überhaupt nicht zu bestreiten. Die Euro-Rettung, du hast sie ja schon gewürdigt und die Whatever It Takes-Rede und das war das wirklich alles Entscheidende. Er ist wirklich der Retter des Euro und die Politik hätte es vielleicht auch getan, vielleicht hätte Fahrradkette. Aber sie war damals einfach nicht handlungsfähig. Und die Märkte wurden angeschossen von Spekulanten. Die Renditen nicht nur in Griechenland sind hochgeschossen in die zweistellige Prozentsätze. Und diese Zinsen wären nicht länger tragfähig gewesen. Und die Spekulanten haben damals erkannt, dass es keine wirkliche einheitliche Politik gibt und haben ein Land nach dem anderen angezählt und das in den Krisen. Und das wäre schnell eine selbsterfüllende Prophezeiung gewesen, weil diese Zinsen einfach für die Länder nicht mehr tragfähig waren. Und da hat Mario Draghi einen Schlussstrich gezogen und sozusagen klar gemacht, dass die EZB sich als Lender of the Last Resort sieht, eine klassische Notenbankaufgabe. Und da hat man immer gedacht, ja, weil das keine so einheitliche Wirtschaftsraum ist in Europa, würde die EZB sich das nicht trauen. Aber sie hat sich getraut und hat gesagt, whatever it takes. Und das ist das ganz große historische Verdienst. Mario Draghi hat maßgeblich zur Rettung des Euro beigetragen. Allen Skeptikern zum Trotz, die gesagt haben, Griechenland wird rausfliegen, muss pleite gehen und als nächstes gibt es dann einen Flächenbrand und dann kommt Spanien, Portugal, die ganzen Krisenländer, die damals in der Krise waren und Italien als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt und wir wissen, dann würde heute in Europa kein Stein mehr auf dem anderen stehen und dann hätten die Leute auch kein Problem mit ihren Sparguthaben, weil sie dann kein Geld hätten, weil es hier Massenarbeitslosigkeit gibt, weil Deutschland und Europa einen Flächenbrand erlebt hätten, der 2008 sagen, nach der Lehman-Pleite.
Bei der einen Sache, das wäre alles positiv gelaufen.
Und all das hat er vermieden. Und das war
Das ist auch Spekulation. Ein Satz noch.
Er war immer, und das hat er immer noch mal gesagt, seinem Mandat verpflichtet. Wir haben schon oft darüber diskutiert, ob das das richtige Mandat ist oder nicht.
Es wird eine weitere Klage geben, die, heute, lautet, die gestern eingereicht wurde. Gegen diese Politik. Ja, es wird
aber das
Klagen
Mandat
geben.
Lautet, Geldwertstabilität zu erhalten. Diese Geldwertstabilität ist von der EZB unter dem Chefvolkswirt Ottmar Issing definiert bei 2%. Aktuell ist die Inflation der Eurozone bei 0,8%. Und deswegen ist diese lockere Geldpolitik angemessen. Und all die Klagen wurden abgewiesen von der höchstrichterlichen Rechtsprechung in Europa vom EuGH. Wurde immer wieder bestätigt, dass Mario Draghis Geldpolitik rechtens ist. Und deswegen können da immer wieder mal einer klagen. Aber auch diese Klagen werden wieder abgewiesen werden.
Das ist nur eine beim Bundesverfassungsgericht anhängig.
Ja, und das Bundesverfassungsgericht verweist wieder nach Europa.
Nein, die ist ja schon zurückverwiesen worden und das Bundesverfassungsgericht muss jetzt letztlich entscheiden. Und ich bin mir nicht sicher, und das, was man vom Bundesverfassungsgericht hört, ist es auf jeden Fall keine so klare Angelegenheit, weil jetzt unbegrenzt Anleihekäufe getätigt werden. Und das hat nun wirklich mit dem Mandat nichts mehr zu tun.
Lass uns das weiter verfolgen in Zukunft, auch unter Frau Lagarde, werden wir kritisch begleiten hier.
Unbedingt.
Ja. Und bis für heute war es das erstmal.
Ja, wir wollen in einer Stunde bleiben, deswegen machen wir jetzt...
Deswegen machen wir einen Schluss. Wir können auch ewig diskutieren und uns
dieses Thema,
Köpfe einschlagen. Aber wir bleiben einfach in einer Stunde und sagen Tschüss.
Und ciao.
Bleiben Bulle.
Und Bär.
Defner.
Und Chapitz.
Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Liquid, Ihr digitaler Vermögensverwalter. Einsame Spitze. Urteilt das Wirtschaftsmagazin Kapital und kürt Liquid zum besten Vermögensverwalter in Deutschland. Modernste Technologie und marktführende Konditionen kombiniert mit der Erfahrung von HQ Trust, den Anlageexperten der Familie Harald Quandt. Erfahren Sie mehr auf liquid.de, liquid.de und ermitteln Sie in wenigen Minuten Ihren persönlichen Anlagevorschlag.